Abgehoben, der Hubschrauber-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Abgehoben, der Hubschrauber-Podcast, die Folge 90. Und ich freue mich, Tim, dass du wieder mit dabei bist. Hallo.
Hallo Andreas, grüß dich, grüß euch da draußen.
Hallo Tim, ich grüße dich. Schön, dich zu sehen und zu hören. Und ich hoffe, euch da draußen an diesem Donnerstagmorgen geht's auch gut. Ja, wir haben wieder ein paar spannende Themen, über die wir heute sprechen werden. Zuallererst natürlich das, was aktuell jetzt in den letzten Tagen in den Nachrichten war. Und zwar ist in den USA ein Hubschrauber abgestürzt oder gestürzt, ja, wie man es auch immer nimmt, abgestürzt, nicht ganz, aber schlecht gelandet, nenne ich es jetzt einfach mal so, ist ganz kaputt gegangen dabei. Und das große Thema, um das es sich dabei dreht, ist das erste Mal, seitdem ich fliege, aber auch wenn ich hier in Deutschland überhaupt zurückgucke in diese Fliegerzeit, dass ein Artikel darüber existiert, dass versucht hat, der Technical Crewmember diesen Hubschrauber zu landen, weil der Pilot, ja, offenbar bewusstlos war, ne? So ging das dann eben los. Und spannendes Thema, Tim. Wie ist das bei dir? Ihr seid ja immer zu zweit, ne?
Wir sind immer zu zweit, aber ich bin gerade viel mehr geflasht von deinem schönen neuen Podcast-Studio. Da kann ich nicht mithalten. Mit schön alles installiert. Hervorragend. Da muss ich mir was überlegen, wie ich da gleichziehen kann.
Du brauchst ein Bücherregal. Ich gebe den Tipp.
Ja, genau. Da fängt's schon mal an. Ja, keine weiße Wand, sondern mal ein Bücherregal. Nee, sehr schön.
Ja, genau, richtig. Ja. Guck mal hier. Da ist Sideways. Hier drüben habe ich einen Rainer Wilke. Ist alles da. Robinson Helikopter.
Schön.
Alles da. Ja.
Herrlich.
Ja, aber lieben Dank dafür. Ich
sehr
arbeite
gerne
noch dran.
Ja. Zurück voll direkt ins Thema. Du bist direkt reingegangen. Wie ist das bei uns? Wir fliegen immer mit zwei Piloten, gerateten Piloten. In Ausnahmefällen kann es tatsächlich mal sein, dass wir jemanden neben uns sitzen haben bei Ferryflies oder sowas, also wenn wir einfach nur einen Hubschrauber von einer Station zur anderen verlegen, dass da mal entweder ein Operator neben sitzt oder bei Werkstattflügen auch ganz oft natürlich mal ein Mechaniker, der das dann abnimmt, ein Prüfer. Mhm. Und da kann es durchaus natürlich auch dazu kommen, dass der einzelne Pilot dann an Bord eventuell incapacitated ist, also ne, handlungsunfähig, wie das jetzt bei diesem Unfall auch war. Der große Unterschied ist halt, wir haben immer das Doppelsteuer eingebaut. Das heißt, bei uns haben beide Plätze vorne immer die volle Steueranlage, wie soll man es nennen, also haben immer alle Steuer eingebaut und können, du kannst den Hubschrauber halt von links und von rechts fliegen.
Man kann sich es ja vorstellen, na, wie in der Fahrschule ist vielleicht der falsche Vergleich. In der Fahrschule hat man ja nur ein Lenkrad, aber die Pedale sind immerhin doppelt, die der Fahrlehrer hat. Ihr habt einfach beide Steuer, genau, Sachen drin. Zweimal ein Stick, zweimal ein Pitch, vier Pedale insgesamt, ne? So dass jeder von beiden Seiten fliegen kann, was natürlich ganz praktisch ist. Gibt es denn bei euch auch mal Einsätze, wo nur ein Pilot mit dabei ist oder seid ihr immer zu zweit?
Also wir haben es so geregelt in unserem Flugbetriebshandbuch, dass Polizeieinsätze von zwei Piloten zu fliegen sind. Mhm. Und so wird das auch gelebt. Es kann mal sein, dass wenn man einen einfachen Personentransport hat, wenn man wo jemanden nachtransportiert oder irgendwie sowas, dass man dann so eine Ausnahme macht und es fliegt nur eine Person. Aber das ist wirklich in meinen 16, fast 17 Jahren in der Staffel jetzt einmal vorgekommen, zweimal vorgekommen, also das ist eigentlich zu vernachlässigen. Das passiert bei uns nicht.
Da fällt mir eine spannende Frage ein. Jetzt mal angenommen, wann habt ihr Dienstwechsel? Morgens um? Gibt es eine Uhrzeit?
Darf ich das sagen?
Ach so, weiß ich nicht, ob du es sagen darfst.
Weiß nicht, also wir wechseln halt morgens, aber wir haben eine größere Überlappungszeit. Wir wechseln morgens früh.
Okay, das heißt, wenn einer mal zu spät kommt oder vielleicht auch vergisst, dass er Dienst hat, dann würdest du nicht alleine losfliegen, sondern ihr wartet auf einen Ersatz oder da läuft immer einer rum, sozusagen, den man sich schnappen kann wahrscheinlich, ne?
Kann natürlich sein, dass das nicht so ist, aber wir würden keinen Polizeieinsatz dann fliegen, nur weil sich jemand verspätet oder eventuell auch kurzfristig krank geworden ist, gerade im Frühdienst, ne? Das ist dann halt morgens um 6-7 Uhr, wo das dann bei uns losgeht ungefähr. Und wenn da einer morgens aufsteht um 5 und merkt, so es geht nicht und ruft an, du kriegst ja nicht in der nächsten halben Stunde irgendwo jemanden her, der dann plötzlich da rumspringt. In der Woche ist das kein Problem eigentlich, weil ab 7:30, 8, spätestens ab 8 sind so viele dann auch von den Tagesdienstlern, die normalerweise im Büro sitzen auf der Dienststelle, dass die da übernehmen können. Aber am Wochenende ist die Einsatzmaschine dann in dem Rahmen platt. Oder oft ist es dann so, dass der Nachtdienst leider am Fliegenfänger hängt und ein Pilot muss dann so lange bleiben, bis Ersatz da ist oder zumindest bis es hell ist, bis auch am anderen Standort dann jemand da ist, dass wir zumindest einen Hubschrauber im Land immer einsatzbereit haben.
Ah ja, okay, siehst du mal. Ja, das Glück hatten die in Amerika wohl nicht. Da war das Doppelsteuer nämlich nicht drin. Die sind nur mit einem geflogen, was nichts Unnormales ist, weil es einfach so ist, gerade wenn die, das war ein Single-Engine-Hubschrauber, wenn ich mich richtig erinnere, eine EC-130, ja, man auch jeden Platz in diesem Hubschrauber braucht. Weil oft ist es auch so, ich glaube, bei der Astra 50 war es auch so, da ist es so, Long Ranger glaube ich auch, da wird sogar der Co-Pilotenplatz rausgenommen und dann ist die Trage auf der linken Seite vom Hubschrauber, die geht dann bis vor, bis an die Scheibe, sage ich mal vorne. Da ist da gar kein Platz für diese Möglichkeit, da ein Doppelsteuer einzubauen oder einen Sitz zu haben eben. Und auch hier in Deutschland wird manchmal mit, manchmal ohne den Stick und den Pitch auf der linken Seite geflogen, obwohl da der Technical Crewmember sitzt. Wir haben bei uns auch immer das Doppelsteuer drin. Aber was sehr spannend ist, dass ja dieser Technical Crewmember versucht hat, nachdem der Pilot, ich sage jetzt mal, ohnmächtig wurde, versucht hat, diesen Hubschrauber trotzdem noch zu fliegen, indem er da eben so rübergegriffen hat. Mhm. Tim, würdest du dir sowas zutrauen? Ich meine, das ist auch was, was wir als Piloten nicht üben, dass wenn der Kollege nebenan, ich meine, weil wir das Doppelsteuer halt drin haben, ne? Aber dann so rüberzugreifen im Flug, ich überlege gerade, ich glaube, da sind auch die Gurte gar nicht lang genug, dass du überhaupt so weit kommst.
Nee, auf gar keinen Fall.
Also, ne?
Nee, also, puh. Ja, natürlich. Also im schlimmsten Fall, so wenn man den Bericht liest, wie sich dann der Technical Crew Member da eingelassen hat, bleibt ja nichts anderes übrig. Ne? Also der Pilot war noch bei Bewusstsein, zumindest hat er die Augen auf, hat aber auf nichts reagiert, auf keine Ansprache, auf keinen Stimulanzreiz, gar nichts mehr, hat nicht mehr geantwortet, hat nicht mehr gehandelt und dann musst du ja irgendwie was machen. Ja. Und wie da so schön geschrieben wurde, er hat beim Piloten dann ja beobachtet, was man machen muss, um Höhe zu verlieren, um Fahrt zu verringern. Und schon spannend. Also weiß ich nicht.
Es ist auf jeden Fall sehr schwierig. Es ist nicht nur schwierig, einen Hubschrauber zu fliegen, wenn man auf der Seite das Doppelsteuer hat, es ist ja noch schwieriger auch für uns zu fliegen, wenn man dann so schräg rübergreifen muss.
Ja, und du hast keine Chance, auch die Pedale zu bedienen. Das ist ja wirklich, du hast zwar, kommst auf jeden Fall an Pitch, kommst du dran. Das ist ja kein Problem. Das kannst du ja sogar selber im Sitzen, dann greifst du rüber und bewegst ja, den.
Genau.
Ne? Das ist ja nicht das Wilde. Stick wird schon ein bisschen problematischer, stand auch in dem Bericht drin, dass der dann irgendwie auf der Mittelkonsole gekniet hat und dann rübergegriffen hat. Aber du hast wirklich keine Chance, an die Pedale zu kommen. Da müsstest du dich ja auf den Piloten draufsetzen.
Ja.
Und das stelle ich mir dann halt ultra hart vor, dass selbst wenn du halt die Rotorkreisfläche über den Stick noch schön bewegen kannst und den Anstellwinkel über den Collective, aber dass du halt das Drehmoment nicht mehr ausgleichen kannst, das führt ja unweigerlich dazu, dass du eine Drehung wie Hochachse hast beim Landen und das ist nicht gut.
Das stimmt. Ich meine, dann ist man immerhin schon mal in Boden näher. Selbst wenn er dann umkippt, das ist ja schon mal eine ganz andere Liga, als wenn man von oben irgendwo runterfällt. Aber selbst wenn wir das üben im Simulator, wir gehen ja mit unseren Technical Crewmember auch in den Simulator rein oder auch wir Piloten untereinander üben das im Simulator, dass wir den anderen erstmal ne, die Beine aus den Pedalen rausziehen, die Hände versuchen unterm Gurt irgendwie zu befestigen, dass da nichts irgendwie im Weg ist für die Steuereingaben oder der irgendwie so rumschlackert oder sich dann anfängt wild zu bewegen. Aber das ist unfassbar schwierig, wenn da natürlich in dem Moment keiner den Hubschrauber fliegt. Und ich weiß nicht, ich glaube, dieser Hubschrauber, warte mal, hatte der einen Autopiloten drin?
Nee, hatte er nicht.
Nee, ne? Hat er nicht, ja. Das wird übrigens Pflicht. Ich glaube, ab 2028 müssen die Hubschrauber in der Rettung einen Autopiloten drin haben. Irgendwie sowas.
Auch in der FAA?
In der FAA weiß ich nicht, da bin ich nicht drin im Thema. Aber ich glaube, 2028 kommt das, dass alle einen Autopiloten haben müssen.
Ja, okay. Ja, weil wenn du dir das anguckst, ne, ich meine, also dieses ganze Setting da drüben ist ja ein anderes, ne, dass die auch schon allein Single Engine fliegen, dass die mit einer 130, die für normal Sightseeing Flights ja vielleicht gut ist, aber für so Rettungen stelle ich mir die auch sehr eng vor, wie du sagst, teilweise werden dann irgendwo Sitze rausgebaut, dass man da jemanden reinbekommt. Von daher alles sehr beengt, alles klein, stelle ich mir schon hart vor und die Steuerung wird ja ähnlich wie in einem Eichhörnchen oder 120 sein. Da ist dein Autopilot, die Reibebremse, die du einstellen kannst. Und das war's. Also, da hast du quasi einen momentanen Zustand, kannst du dir einfrieren von den Steuereingaben, aber das war's dann auch.
Da gebe ich dir vollkommen recht, ja. Also es ist wirklich eine schwierige Situation, die du dann gerätst. Bei uns ist das ja auch gar nicht normal, dass man Single Engine fliegt. Ne? Wir sind ja alle sehr verwöhnt mit Twin Engine hier in der Luftrettung. Wir sind ja da ein bisschen exotisch mit dem NEH in Kessin. Das ist ja der einzige Single Engine Hubschrauber, der hier in Deutschland fliegt als Notarztzubringer. Ich finde das trotzdem weiterhin ein schönes System, wie Amerika das macht, wie die sich breit aufstellen. Aber ja, du hast halt, wie du schon sagst, unfassbar wenig Platz. Aber du kannst immerhin einen Patienten schnell von A nach B bringen, ja, Notversorgen als Rettungshubschrauber ist ja schon mal besser als nichts. Und auch die sind ja in einem super ländlichen Gebiet unterwegs. Das ist ja alles so weitläufig. Ja, ja, also da ist so ein Hubschrauber besser als überhaupt keiner. Und man muss bei dieser Single-Engine-Sache meiner Meinung nach auch immer noch mal die Kirche im Dorf lassen, dass man einfach sagt, hey, das ist so unfassbar selten, dass ein Triebwerk ausfällt. Da kann man mit einem Single-Engine-Hubschrauber genauso gut operieren.
Mhm. Ja, und wo es passiert ist, in Tennessee, ne? Also allein wenn ich den Namen schon höre, denke ich an die alte Jack Daniels-Werbung. Nichts außer weite Felder und irgendwo mittendrin eine Farm, wo du wahrscheinlich allein mit einem Hubschrauber zu deinem Nachbarn eine Viertelstunde brauchst. Von daher, ja, genau wie du sagst, also eigentlich ein unverzichtbares Mittel in der Rettungskette der Hubschrauber und daher auch viel Single unterwegs und so weiter. Aber ja, wenn wir jetzt wieder zurückgehen, der hat es versucht, den Hubschrauber zu steuern. Sagen wir mal, das Ergebnis ist jetzt nicht so schön, aber eigentlich hat er es anscheinend noch relativ gut hingekriegt.
Ja, irgendwie sind sie an Bodennähe gekommen. Sie waren ja in 4000 Fuß. Mhm. Wie hoch auch immer das über Grund ist, das können wir natürlich jetzt hier nicht nachvollziehen. Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es in 4000 Fuß war.
Ich habe tatsächlich gelesen, dass der letzte Kontakt 0,3 Meilen vor dann dem Einschlag war oder der harten Landung. Und das war in 775 Fuß. Also, also die Elevation da generell gar nicht so hoch.
Mhm. Genau, und dann hatten sie eine hohe Fahrt und irgendwie hat das dann doch wieder stabilisiert. Also es ist eine sehr komplexe Geschichte insgesamt. Letztendlich war es ja dann so, dass der Pilot ja auch nochmal ganz kurz irgendwie bei Bewusstsein war, da nochmal ein bisschen was zu beigetragen hat, aber es dann doch letztendlich in einem Unfall eben einfach geendet ist. Und die spannende Frage ist jetzt, die da kam ganz oft an mich und die auch schon vorher kam die ganze Zeit, können denn unsere Technical Crewmember hier in Deutschland so einen Hubschrauber landen? Tja, also, schwierig, würde ich mal sagen.
Echt ein heikles Thema, ne? Ist wirklich ein heikles Thema.
Es ist ja einfach so, es muss ja ein Doppelsteuer schon mal da sein. Sonst wird es ja so wie in Amerika sein. Du musst dich abschnallen, du musst den Piloten irgendwie, da musst du da reingreifen. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich würde es gerne mal probieren, aber ich glaube, auch das würde bei mir in einem Crash enden, wenn ich mich abstellen müsste mich auf die Mittelkonsole knien, linke Hand irgendwie am Pitch, die rechte greift rüber an den Stick. Du kannst nicht an die Pedale, da kannst du ja nicht mal ein Stuck Pedal anständig machen irgendwie, weißt du? Das ist ja eine total bescheuerte Situation. Ja, du würdest das Ding vielleicht irgendwie rutschend hinkriegen, aber es würde sich drehen. Also du brauchst eine große Asphaltfläche irgendwie. Und wir haben jetzt angefangen, vor einem Jahr mit den Technical Crewmembern im Simulator zu üben, dass die auch mal einen Hubschrauber landen müssen. Allerdings machen wir das nicht so, dass wir sagen, pass mal auf, du musst das Ding fliegerisch runterbringen, sondern wir bringen denen das bei, dass sie wissen, wie sie den Autopilot bedienen. Und dann kriegen sie das wenigstens schon mal in Bodennähe. Ja, bei der 145 ist es ja mittlerweile möglich, das Ding sogar damit zu landen. Und bei der 365 und bei der 155, ja mein Gott, dann sind sie halt in 1-2 Meter Höhe und haben noch ein bisschen Fahrt. Aber selbst da überdrücken sie dann den Autopiloten einfach im letzten Moment. Das Ding hat Räder und dann rollt die Kiste die letzten Meter, die schalten die Triebwerke ab und dann kriegt man das runter. Und das geht eigentlich ganz gut, muss man sagen. Ja.
Ja. Ja, genau so machen wir es auch. Ne? Wir haben unsere Operator auch mal alle mit in den Simulator genommen und haben denen dann im Simulator gezeigt, wie sie den Autopiloten aktivieren, wie sie den Hubschrauber dann runterbringen und mit der 145 halt bis an den Boden dann auch bringen können. Das ist ja, wenn man weiß, was man tun muss, und das sind ja nicht viele Handgriffe, ist es ja wirklich relativ easy. Und der Autopilot nimmt ja dir eigentlich alles ab. Von daher ist das relativ einfach abzuarbeitendes Notverfahren, wenn man halt in dem Besitz eines 4-Achsen-Autopiloten ist.
Ja, das stimmt, das ist richtig. Oh Tim, aber dann kannst du doch gleich mit erklären, was ist denn der Unterschied zwischen einem Vierachsen-Autopilot, was kann der alles und was kann ein Dreiachsen-Autopilot?
Im Endeffekt heißt das, dass ich mit einem Vierachsen-Autopiloten auch auf der Stelle schweben kann. Also die Königsdisziplin in der Hubschrauberfliegerei ist halt nicht schnell fliegen oder keine starken Kurven fliegen, sondern es ist einfach auf der Stelle stehen bleiben. Das ist halt die große Kunst. Der Hubschrauber ist da am instabilsten, will diese Position gar nicht behalten und der Pilot hat da am meisten zu arbeiten. Und mit diesem Vierachs-Autopiloten, der nimmt einem das halt einfach ab. Der hat halt neben den ganzen Achsen, die man kennt, die drei klassischen Achsen, kriegt er auch noch ein GPS-Signal und kann das verarbeiten und hält den Hubschrauber einfach genau an der Stelle, wo er ist.
Ja, genau so ist es ja. Und das kann ja jetzt die H145 zum Beispiel, können auch sicherlich andere Hubschrauber. Und der neueste Gag bei der 145 ist ja, dass sie auch landen kann. Die kann nicht nur schweben, sondern auch selbstständig landen.
Ja.
Habe ich aber noch nie gemacht damit.
Ja gut, das Landen, das richtige Landefeature kommt ja erst noch, dass du wirklich einen kompletten Landeanflug damit machen kannst. Im Moment gibt's ja nur den automatisierten Start. Mhm. Ja, aber du bekommst sie trotzdem jetzt schon an den Boden gedreht, weil es ist jetzt einfach nur Knöpfchen drücken und Rädchen drehen, wo man dem Hubschrauber vorgibt, in welcher Höhe er dann schweben oder fliegen soll.
Ja, also deswegen, das ist wirklich eine wunderbare Sache. Und bei der 365, bei der 155, die können halt nicht schweben. Die brauchen auch eine gewisse Vorwärtsfahrt einfach, weil wenn sie dann zu langsam werden, dann sagt der Autopilot, so, ich bin raus, ich bin nicht mehr mit dabei. Du musst jetzt wissen, was du tust. Und das ist dann einfach die Geschwindigkeit, mit der dann die Technical Crewmember den Hubschrauber einfach oder den Autopiloten eher gesagt, überdrücken, Pitch runter, Stick, Pedale, alles, die Maschine gerade halten und dann auf den Asphalt setzen, Triebwerke ausmachen. Die müssen ja noch nicht mal bremsen, wenn sie wollen. Oder sie bremsen ab und machen dann die Triebwerke aus. Wichtig ist, dass sie den Pitch nicht loslassen, dass der untergedrückt wird, weil bei diesen beiden Maschinen muss man den Pitch verriegeln, genauso wie bei der 145, dass der nicht von alleine hochgeht und nicht, dass sie dann nochmal abheben und dann geht's dann irgendwie schief. Ja, aber ganz ehrlich, Tim, auch da muss man sagen, das ist zwar alles schön, dass wir das alles machen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, die ist so unfassbar gering. Wir werden ja sowas von durchleuchtet beim Fliegerarzt immer. Ja, auch da wird ja immer mehr angezogen. Ab 40 geht man alle halbe Jahr hin. Und wie gesagt, ist meiner Meinung nach, in Deutschland gab es noch keinen Vorfall, den ich irgendwie kenne, wo das mal passiert ist. Und man darf auch nicht schlecht darüber reden, weil wenn du dich ins Auto setzt oder einfach nur die Haustür verlässt, ist die Chance größer, dass dir was passiert, als eben mit dieser Geschichte. Und deswegen macht es das Fliegen deswegen nicht unsicher, wenn es die Technical Crewmember nicht können oder eben auch jemand sein Doppelsteuer nicht eingebaut hat.
Ja, absolut. Aber es ist halt, die Fliegerei ist nach wie vor faszinierend. Und wenn da was passiert, wie jetzt, ne, unsere Bubble kriegt das sowieso mit weltweit. Aber generell auch Flugunfälle sind immer sehr medial. Und wenn ich überlege, wie viel alleine jeden Tag bei Autounfällen in Deutschland sterben oder schwer verletzt werden. Und da hört, wenn das nicht gerade ein Schulbus ist, keiner was von. Von daher ist es natürlich auch immer so eine subjektive Wahrnehmung natürlich. Was soll es auch anderes sein? Und ja, da wird viel gemacht. Wir versuchen wirklich dieses Swiss-Cheese-Modell bis zum Ende durchzuspielen und immer noch eine weitere Käsescheibe dazwischen zu legen, damit man bloß nicht genau durch die Löcher schießt. Deswegen, also die Fliegerei ist wirklich extrem sicher und die Leute, die da Bedenken haben und jetzt sowas wieder hören und sich denken, oh mein Gott, ja, kann passieren, aber es kann so viel passieren, wie du gesagt hast, Andreas, jeden Tag, wenn ich aus der Haustür gehe, irgendwo muss man noch mal die Kirche im Dorf lassen, das hören. Es machen sich wieder viele Leute Gedanken drum, wie sie da noch eine weitere Ebene einziehen können. Und von daher wird das immer extrem sicher bleiben und die sicherste Art zu reisen sein.
Ja, definitiv. Ich habe da auch die Kommentare dann teilweise in den USA drunter gelesen und dann schreiben ganz viele, oh, ich würde ja niemals in ein Luftfahrzeug einsteigen, wo nur ein Pilot drin sitzt, wo ich mir denke, ach. Aber du gehst morgens aus der Haustür und du nimmst das in Kauf, wenn du Auto fährst und so weiter und so weiter und so weiter. Weißt du, das eigene Leben, das blendet man total aus.
Aber ich muss jetzt schwer aufpassen, ne? Was Amerikaner sagen, die haben auch Trump gewählt. Also von daher,
so, nicht alle, aber viele offensichtlich. Ja,
zu viele anscheinend, sonst wird der Typ da nicht auf dem Sessel sitzen. Naja, aber wir wollen nicht politisch werden.
Ja, genau.
Von daher.
Vor allem, du kannst ja in Amerika, gewinnt ja nicht der mit den meisten Stimmen, sondern einfach nur der, der die entsprechenden Bundesländer, sage ich schon mal, Staaten gewonnen hat mit den, ich komme jetzt nicht mehr drauf, wie sie heißen, aber naja, egal, anderes Thema, wir bleiben beim Hubschrauber.
Ja, besser ist das.
Auf jeden Fall.
Aber wo du jetzt eben auch gesagt hast, ich weiß nicht, wir müssen, glaube ich, kurz sagen, wie es ausgegangen ist, ne? Der Vollständigkeit halber, hast du ja eben schon ein bisschen vorweggenommen. Es gab eine Landung, Absturz würde ich es nicht nennen, weil der Hubschrauber relativ intakt geblieben ist. Jedoch ist dabei von den drei Besatzungsmitgliedern, es war kein Patient an Bord, es war eine Rückverlegung zur Base eigentlich, ist leider eine Person ums Leben gekommen. Andreas, du hast gesagt, es war anscheinend die Krankenschwester, ne?
So stand es jedenfalls im Artikel drin, ja.
Die mitgeflogen ist der Pilot und der Paramedic oder bei uns HEMS-TC, die sind beide schwer verletzt im Krankenhaus. Von daher hoffen wir, dass die sich wieder voll recovern und das verarbeiten können. Aber deswegen, das war jetzt kein Glanzbeispiel und es ist nicht ganz toll ausgegangen, aber immerhin haben es zwei geschafft, diese Situation dann doch zu überleben.
Ich wollte gerade sagen, also es hätte ja noch ganz anders ausgehen können. Ne? Also wenn das Ding wirklich aus 4000 Fuß einfach Geschwindigkeit aufnimmt und mit der Nase sich in den Boden bohrt, ein Hubschrauber will einfach nicht fliegen. Ich vergleiche das immer gerne mit einem Basketball, den man auf einem Finger balancieren muss, der will da auch nicht drauf liegen bleiben. Dafür denke ich mal, war es nicht schlecht. Jetzt muss mal gucken, was draus wird. Ja. Manchmal denke ich mir auch, und da muss ich jetzt mal kurz ganz ehrlich sein, wie es im Rettungsdienst auch so ist, manchmal überleben Menschen ja Sachen, wo ich mir denke, hätten sie es mal besser nicht, ne, weil das Outcome einfach so schlecht ist hinterher. Das wissen wir nicht, wir sind nicht dabei gewesen und so weiter. Wir drücken denen natürlich ganz fest die Daumen, dass die wieder werden wie vorher. Aber wie gesagt, von der Machbarkeitssache her, wie das gelaufen ist, denke ich mal, hatten sie einfach großes Glück und Hut ab an den Paramedic, dass der da nochmal eingegriffen hat, ja.
Ja, absolut. Aber du hast eben auch erwähnt, wir werden jedes Jahr oder mittlerweile jedes halbe Jahr ab 40 vom Fliegerarzt auf Herz und Nieren geprüft und geguckt, dass wir da noch fit sind. Und du hattest jetzt kürzlich auch, heute war es glaube ich sogar, einen kleinen Aufruf gemacht an Fragen, die uns gestellt werden können, die wir behandeln sollen. Und einer hat auch geschrieben, ich habe das hier gerade vor mir, auf was sollte man denn achten, um stets flugtauglich zu bleiben und ob wir Angst haben, fluguntauglich zu werden?
Ich glaube, jeder Pilot hat im Hinterkopf immer ein bisschen Bammel, meine Vermutung, dass man irgendwann das Medical nicht mehr bekommt, warum auch immer. Ja, also auch wenn es einem vielleicht gut geht, also ich passe im Leben schon auf, dass ich nicht so Blödsinnsaktionen mache und weiß ich nicht, ich habe irgendwie die Nagelschere in der Hand und will mich auf einmal im Gesicht kratzen und so ein Zeug, zack, steckt die im Auge, ja, sage ich mir immer, nein, du legst sie jetzt erst hin, ja, und den Mixer stecke ich erst ein, wenn ich damit fertig bin zu hantieren und so Sachen, ja, also einfach solche Geschichten, da denke ich schon dran, aber ich weiß von vielen Piloten, die einfach wirklich Angst haben, das Medical zu verlieren, gerade wenn man älter wird und so diese Zipperlein irgendwie kommen, vielleicht die Sehkraft nachlässt, das Hörvermögen oder, was mit dem Kreislauf nicht stimmt, Bluthochdruck, ach, was du alles kriegen kannst, ne? Und das ist natürlich für einen Piloten das Allerschlimmste, dass nicht er sagt, ich beende meine Karriere, sondern der Fliegerarzt sagt, pass mal auf, es geht nicht mehr. Oder wir müssen erst mal gucken, vielleicht irgendwann mal wieder. Sicherlich gibt es da noch die Hürde L6, das hatten wir ja noch nicht so lange her. Ne? L6 Luftfahrtbundesamt, die Abteilung, die ist ja auch nochmal eine Hürde, eine künstliche. Aber ja, wie ist es bei dir, Tim? Denkst du daran?
Ich denke da tatsächlich ab und zu mal wieder dran und jedes Mal, wenn dieser Termin natürlich näher rückt, dann überlegt man nochmal und manchmal ist es auch schon so fast hypochondermäßig. Ich glaube, ich habe es auch mal hier im Podcast erzählt, dass ich mal mein Medical kurzfristig ruhend hatte, wie es so schön heißt, aufgrund einer Schilddrüsenüberfunktion, die erstmal eingestellt werden musste. Also eingestellt im Sinne von mit Medikamenten und in der Zeit ist man halt einfach nicht flugfähig. Nicht flugklar. Und da macht man sich natürlich Gedanken, was ist denn, wenn das jetzt nicht so funktioniert, ne? Und dann fragt man Dr. Google und dann kann man sich eh schon den Sarg bestellen in den meisten Fällen, wenn man das glaubt, was man dann liest. Aber natürlich macht man sich Gedanken, ne? Natürlich macht man sich Gedanken und überlegt, wie wird's denn weitergehen? Wie geht's denn weiter, wenn ich es nicht kriege? Und ängstlich ist vielleicht das falsche Wort, aber es ist, wie du halt auch sagst, immer so ein kleines Damoklesschwert, was so über einem schwebt, wenn man zum Fliegerarzt geht. Und je älter man wird, desto dünner wird der Faden, an dem das hängt. Und Ich versuche mir da möglichst wenig Gedanken zu machen, aber wie du auch sagst, man richtet sein Leben auch so ein bisschen danach aus. Ne? Ich mache halt dann relativ viel Sport. Wenn es geht, achte ich auf meine Ernährung, was im Einsatzflugbetrieb oder im Rettungsflugbetrieb oft nicht so einfach ist, vernünftig und richtig zu essen. Aber ja, da, man guckt schon, dass man seinen Körper, wie habe ich so schön schon mal einen Satz gehört, mein Körper ist ein Tempel, alt verfallen und verwünscht oder so. man versucht den halt möglichst noch in Schuss zu halten und halt eben rauchen sollte man nicht. Man sollte nicht übermäßig Alkohol trinken. Man sollte gucken, dass man sich halt so ernährt, dass man nicht, nennen wir es so, einen hohen BMI hat, also dass man einfach nicht verfettet, dass man einfach guckt, dass man ein bisschen fit bleibt. Das tut einem selber gut. Das ist aber auch wichtig in der Fliegerei. Unser Arbeitsgerät schüttelt so sehr, wenn man sich da reinsetzt und man hat nicht die entsprechende Muskulatur, hat man auch schnell dann mal einen Bandscheibenvorfall, wie ich das auch schon mal erleben durfte. Von du, daher.
Ja, ja. Du bist doch so viel fitter als ich, dass du einen Bandscheibenvorfall hast.
Tja, das da steckst du nicht drin.
Hubschrauber, Tim. Nein, nein.
Steckst du nicht drin. Ja, aber das sind halt so Sachen, ne? Da guckt man, dass man das alles möglichst gut macht, mit einem guten Gewissen dann auch in die Flugtauglichkeit gehen kann. Und wenn es dann soweit ist, sage ich mir aber auch, wir als Piloten sind in so einem guten Screening jedes halbe Jahr. Wenn bei uns irgendwas wirklich Gesundheitsbedrohliches auftauchen sollte, dann ist das auch gut, dass es entdeckt wird. Und dann ist natürlich schade, dass man nicht mehr fliegen kann, aber vielleicht wurde einem dann dadurch auch ein bisschen das Leben gerettet, je nachdem, was da aufgedeckt wird. Mhm. Von daher bin ich eigentlich auch ganz froh drüber, dass ich jedes Jahr oder jedes Jahr zweimal zum Fliegerarzt darf, der mich dann einmal durchcheckt.
Das ist richtig, ja. Ich hatte jetzt beim letzten Mal, als ich bei meinem Fliegerarzt war, viele Grüße an Benjamin, den hatten wir bei uns auch schon beim Podcast drin, da war, kann ich auch so sagen, Sabrina, die ist jetzt leider nicht mehr da und die hatte mir irgendeine Geschichte vorher erzählt. Ich will sie gar nicht hier jetzt erläutern, das dauert viel zu lange. Und dann ging es direkt zum Blutdruckmessen. Und sie erzählt mir diese Geschichte und ich sitze schon da angeschnallt am Blutdruckmessgerät. Und das habe ich gedacht, okay, wenn das jetzt bei mir auch so ist, was sie mir da erzählt hatte, ging natürlich gleich der Blutdruck hoch. Okay, ja, das sind solche Sachen, wo ich mir denke, so nein, ruhig an die Decke gucken, entspannt, an nichts anderes denken, keinen Quatsch und so weiter. Weil der Blutdruck zählt einfach. Der darf nicht so hoch sein in dem Moment. Ja, sonst musst du dir ja irgendwas überlegen, warum ist das denn so? Aber ja, wie du so schön sagst, man muss so ein bisschen drauf sich achten, auf sich achten, damit man einfach diese Tauglichkeit behält. Und ich muss auch wieder mehr machen, muss ich ehrlich sagen. Ich habe es definitiv schleifen lassen jetzt das letzte halbe Jahr. Es war wieder viel los, aber es hilft nichts, man kommt nicht drum herum. Mittlerweile wird ja sogar, und das der Blutwert wird ja schon immer gemessen mit verschiedenen Parametern. Jetzt ist Cholesterin zum Beispiel auch mit dabei. Ne, das haut viele in die Pfanne übrigens. Mhm. Also da haben ganz viele gelbe Karte. Und all solche Sachen. Ich bin zwar kein Arzt, ich kann dir nicht sagen, inwieweit der Cholesterinspiegel jetzt auf Dauer einen so sehr beeinflusst, dass man fluguntauglich wird, was da passieren soll, aber bin ich kein Arzt bei. Aber es wird halt immer mehr nach dem, was geguckt wird. Ja.
Ich habe meinen Arzt tatsächlich gefragt, warum das jetzt erhoben wird und was das da alles auf sich hat. Und anhand dieser ganzen Werte, die da erhoben werden, wird die Chance eines Herzinfarkts berechnet. Mhm. Je älter du wirst, desto höher wird der Koeffizient. Und ist das richtig?
Der Koeffizient von was?
Der da aufgeschlagen wird. Je älter du wirst, desto mehr wird aufgeschlagen. Okay. Mhm. Und je nachdem, wenn du dann entsprechend noch einen hohen BMI hast, einen hohen Blutdruck, eben hohen Cholesterinwert dazu, ne? Wenn diese Werte alle dieses zusätzlich negativ beeinflussen, bekommst du halt eine prozentuale Wahrscheinlichkeit deines Herzinfarktrisikos. Und wenn das einen gewissen Grad überschreitet, dann würde dir dein Medical entzogen werden.
Ach ja, krass, siehst du mal, sehr schlau. Das hatte ich im Benjamin noch nicht gefragt, sehr interessant, das mal zu hören, ja. Mich fragen ja auch immer viele, Andreas, beeinflusst das irgendwie das Medical oder das? Ich bin halt leider kein Arzt und wen es interessiert, der kann auf der Seite der EASA sich den Gesetzestext dafür runterladen. Das sind allerdings nicht 4 Seiten, sondern das ist echt ein dicker Schinken, den man dazu lesen muss. Der ist auch nicht so geschrieben, dass den jeder versteht. Also das muss man schon ein bisschen sich mit auskennen. Aber wie wir von Benjamin auch gehört haben, man kann auch mit einem Auge fliegen.
Ja, und ja, deswegen, ne?
Ich gedacht habe, okay, alles klar.
Ja. Tut euch einen Gefallen, lest diesen Part Matt nicht von fast 200 Seiten, ja. Ja. Weil dann wacht ihr morgen auf und seid sicher, dass ihr mindestens 12 von diesen beschriebenen Krankheiten habt.
Ja, und auch
deswegen, nicht, genau. Also macht es nicht, wenn irgendwas ist und ihr eine Diagnose habt oder halt feste Werte, dann kann man das nachlesen. Was man halt immer machen sollte, weswegen ich auch ein Befürworter davon bin, immer zum selben Fliegerarzt zu gehen, wenn irgendwas ist, Kontakt zum Fliegerarzt aufnehmen und das abklären, ob man damit jetzt gerade noch fliegen darf, ob das meldepflichtig ist, was ja auch viele nicht wussten, dass jede Corona-Infektion meldepflichtig ist beim Fliegerarzt, nach wie vor, soweit ich das weiß. Mhm. Von daher lieber einmal mehr anrufen und es abklären, weil das auch das Vertrauensverhältnis von dem Fliegerarzt zu einem selber stärkt und da vielleicht auch mal dann wohlwollender drüber geguckt wird, weil er weiß, wenn mein Patient was hat, dann meldet er sich und will das mit mir abklären. Ansonsten, wenn man sich nie meldet, dann würde der bei jeder Kleinigkeit einen sofort erstmal grounden, bis das abgeklärt ist. Mhm. Von daher, macht das. Habt einen guten Kontakt zu eurem Fliegerarzt. Wenn ihr euren Fliegerarzt nicht mögt, dann guckt vielleicht doch nach einem anderen Fliegerarzt, wie zum Beispiel in Gelnhausen.
Ja, genau.
Ja, also von daher, ein guter Kontakt zum Fliegerarzt ist wirklich wichtig.
Das stimmt, das Vertrauensverhältnis eben einfach. Auch vor allen Dingen, wenn der Fliegerarzt einen kennt, weil man da regelmäßig hingeht. Jetzt, ich sag mal, nicht im 5-Jahres-Rhythmus, das ist natürlich dann schon sehr lang, bis man sich gut kennt. Dadurch, dass ich da alle halbe Jahr aufschlage, kenne ich ihn Benjamin auch sehr gut. Und der kann mich auch gut einschätzen und sagen, Andreas, ich kenne dich ja jetzt so ein bisschen, ne? Bei dir ist ja immer alles gut, wunderbar. Ich hatte da auch mal einen hohen Entzündungswert. Auf einmal haben wir gesagt, um Gottes Willen, das sieht nach Herzmuskelentzündung aus. Dann ist nämlich auch vorbei erstmal. Und dann hat er mich abgefragt, sind das die Symptome, die du hast? Sag ich, nö, ich fühle mich fit. Also alles super. Und dann hat er mich zum Kardiologen geschickt und der hat dann auch gesagt, nee, ist alles tipptopp. Aber das eben nur, weil er sagte, du, ich kenne dich, das passt eigentlich überhaupt nicht alles zu dem, du erzählst. Und das finde ich ist einfach sehr, sehr wichtig. Ja, ist wirklich wichtig. Von daher, ja. Sucht euch einen guten Fliegerarzt aus, bei dem ihr glücklich seid, wo das einfach alles passt. Und es gibt viele, auch auf der Luftfahrtbundesamtseite sind die alle aufgeführt für Klasse 1, für Klasse 2. Und macht euer Medical immer vor der Ausbildung, also das Komplette. Sprich, wenn ihr Berufspilot werden solltet, macht direkt Klasse 1, auch wenn ihr es am Anfang nicht braucht. Weil nicht, und das gibt's leider ab und zu mal selten, aber es gibt's, die machen erst Klasse 2, machen dann ihren PPL-Teil, kommen dann am Ende der Ausbildung zum letzten Stück der Berufspilotenschulung, dann brauchen sie Klasse 1 und dann verwehrt der Fliegerarzt das einem aufgrund einer Kleinigkeit. Welche auch immer das ist, gibt's verschiedene und sagt dann, nee, sie werden keinen Klasse 1 kriegen können, das tut mir leid, es bleibt Klasse 2. Da hat man sehr viel Geld ausgegeben für ein ganz teures Hobby. Und deswegen empfehlen wir all unseren Schülern, immer direkt Klasse 1 machen. Ja, das verfällt nach einem Jahr nicht schlimm, dann wird es automatisch eine Klasse 2, kostet ein bisschen mehr. Aber dafür weiß man dann ganz gewiss, ich kann Berufspilot werden. Ja.
Ja.
Und witzigerweise kriege ich auch in letzter Zeit sehr viele Anfragen zu Terminen in Aeromedical Centern. Die sind anscheinend unfassbar gut ausgebucht auf lange Zeit. Ja. Ich bin da ja eigentlich normalerweise nicht, aber ich höre es von vielen, die einfach sagen, Andreas, hast du noch irgendeine Idee, wie kriegt man da einen Termin? Sag ich, du hast 5 Stück, ruf da an. Aber ja, keine Ahnung, warum die so ausgelastet sind, weil ich merke jetzt nicht bei uns oder in anderen Flugschulen, dass da die Kapazitäten durch die Decke gehen, dass da irgendwie so viele Leute Schlange stehen, ja, aber anscheinend.
Ja, die sind halt auch an den großen Flughäfen angegliedert.
Mhm.
Und die ganzen Crews gehen da halt auch hin, ne?
Mhm.
In Köln zum Beispiel hast du dann auch automatisch, die teilen sich das ja auch mit der Bundeswehr, dieses Aeromedical Center. Und da kommen aber auch Astronauten hin. Und aus ganz Europa. Und von daher, wenn wir da auch anfragen, wir fragen unsere Termine zur Erstuntersuchung der neuen PilotInnen an und dann hast du da einen Vorlauf von einem halben bis dreiviertel Jahr. Und die machen das für uns schon gut möglich. Aber da anzurufen und zu denken, dass ich in den nächsten 4 bis 6 Wochen Termin kriege, ist eigentlich utopisch.
Krass. Und das hätte ich nicht gedacht, dass das so eine lange Warteschlange ist, dass du so einen langen Termin im Voraus brauchst eben. Mhm. Ja. Ich weiß allerdings auch nicht, was man braucht, um ein neues Aeromedical Center aufzumachen. Ob das ein Fliegerarzt irgendwie machen kann, der sagt, hey, ich mache ein Upgrade hier und dann darf ich das. Weil es ist ja schon ein richtiges Nadelöhr, dass es nur 5 Stationen gibt, wo du hin darfst, ja.
Ja, gut, aber die sind ja auch nur für die Eingangsuntersuchung, ne? Also das erste Medical, richtig, was ich haben will. Von daher, glaube ich, reicht das eigentlich schon. Das sind dann so doofe Leute wie ich, die den Leuten dann Termine klauen, nur weil ich da jedes Jahr so wieder hingehe für meine Anschlussuntersuchung, wo man eigentlich auch zu jedem niedergelassenen Fliegerarzt gehen könnte, der Medical Class One prüfen darf. Aber ich gehe da seit Anfang an hin und deswegen ziehe ich das durch.
Genau, er ist ja vollkommen gerechtfertigt, Tim, ist ja kein Problem. Ich war früher auch bei einem Aeromedical Center in Frankfurt immer zur Untersuchung, bis ich dann nach Augsburg gewechselt bin und da war auch ein toller Arzt, also von daher sei dir gegönnt. Und wie gesagt, es ist wichtig, dass du deinen Pflegearzt kennst.
Ja.
Ja.
Und gesund leben.
Genau, das ist das Wichtigste, gesund leben irgendwie. Sport machen, viel Obst essen, nicht so viel Fleisch essen, Cholesterin. Hm. Ach, apropos Sport.
Apropos weniger Fleisch essen. Ja, gut.
Es ist leider so. Man kommt nicht drum herum und man darf auch leben. Es geht ja auch. Die anderen haben es auch geschafft.
Genau. Hast du noch eine Frage?
Ich habe eine Frage dazu nicht. Ich wollte jetzt abschließend dazu einfach sagen, das heißt, wenn man ein normales Leben führt und jetzt nicht links und rechts irgendwo dramatisch abbiegt mit Alkohol, Rauchen, Bluthochdruck, Medikamente, Drogen, was weiß ich, dann hat man sehr gute Chancen, dass man in der Fliegerwelt nämlich sehr, sehr alt werden kann. Ja, weil auch Drogenteste und Alkoholteste gehören bei uns in der Firma mit dazu und auch in anderen Firmen, die müssen gemacht werden. Das habt ihr bei mir auch schon manchmal mitgekriegt, dass ich da unterwegs bin und meine Kollegen prüfe und Finger davon lassen. Ganz schlecht. Alles doof fürs Cockpit. Und jetzt gerade mit der Legalisierung von Cannabis, ihr glaubt gar nicht, wie lang das nachweisbar ist. Wenn man einmal so ein Tütchen raucht, das kann auch 3 Wochen später noch anschlagen, der Test, und dann ist der positiv und dann ist mal raus. Erstmal fliegerisch, ja. Von daher, Finger weg davon, lohnt sich nicht.
Ja.
Macht man sich das Fliegerleben kaputt.
Wir hatten auch noch eine Frage, vielleicht direkt anschließend dazu,
ja,
mit
gerne.
Der psychischen Eignung. Wie das, was das dann auf sich hat. Ich kann noch mal genau die Frage gucken. Das war auch, es ging in die Richtung, was dort abgeprüft wird.
Ich suche es ja auch gerade raus. Da psychische Voraussetzungen für den fliegerischen Dienst und Ausschlusskriterium.
Schwierig.
Ja. Also man muss dazu sagen, natürlich, es gab ja diesen Germanwings-Absturz. Und da hat natürlich auch jeder gedacht, oh Gott, was können wir denn machen, dass sowas nicht mehr vorkommt. Jetzt wird man natürlich erstmal psychologisch durchleuchtet, bevor man in eine Firma kommt und dort fliegen kann, beruflich jedenfalls. Also ich denke, man sollte in einer guten psychischen Verfassung sein, weil natürlich auch das, was man macht, eine große Verantwortung ist. Oder, Tim?
Absolut, absolut. Und es ist, eine psychische Gesundheit ist generell wichtig. Und was so damals mit Germanwings passiert ist, war extrem tragisch. Und man versucht natürlich, solche Zwischenfälle zu verhindern und Leute, die einfach psychisch erkrankt sind, dass man denen frühzeitig hilft. Und auch da draußen von euch, wenn sich jemand psychisch nicht ganz gesund fühlt, es ist überhaupt keine Schande, sich dort externe Hilfe zu holen. Da gibt es extra Leute für, die machen das beruflich, die machen das gut und die helfen euch, wieder klarzukommen. Und deswegen gibt es mittlerweile halt auch diese Fragebögen, die Andreas gerade erwähnt hat. Es gibt auch jedes Mal beim Fliegerarzt wieder so ein paar psychologische Fragen. Einfach, dass geguckt wird, wo steht denn derjenige gerade im Leben? Hat er vielleicht ein paar Schicksalsschläge gehabt? Müssen wir dem vielleicht ein bisschen unter die Arme greifen? Das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass man da jemandem das Medical wegnehmen will, sondern es hat einfach damit zu tun, dass man als Pilot eine hohe Verantwortung hat, sich selbst, seinen Freunden, Familie gegenüber, aber auch die Leute, die mit einem fliegen. Und deswegen muss das komplett ausgeschlossen werden, dass da irgendwo eine Gefährdung ausgeht. Und eine Gefährdung geht halt aus, wenn man gerade nicht ganz so auf der Höhe ist, psychisch.
Das stimmt. Aber du hast es wirklich schön gesagt, dass man sich dafür weder schämen noch irgendwie verstecken muss, sondern man holt sich einfach Hilfe. Genauso wie wenn ich Zahnschmerzen habe, gehe ich zum Zahnarzt. Wenn ich irgendwie gesundheitliche Probleme habe, gehe ich zum Hausarzt oder was weiß ich. Und da geht man dann eben zu einem anderen Arzt, der einem unterstützen kann. Und es wird aber auch für Leute, die in der Luftfahrt schon unterwegs sind immer so eine Hilfe angeboten. Also wenn ich dann irgendwo hingehe und ich erlebe irgendwas, sei es in der Fliegerei oder außerhalb von der Fliegerei, dann kann ich mir da immer Hilfe holen. Das muss die Firma mit unterstützen. Wir sind da an die Stiftung Mayday angebunden und da kann man sich anonym hinwenden. Das ist alles sehr anonym, wird das gemacht. Egal, ob man im fliegerischen Teil drin ist oder nicht. Und die helfen einem dann weiter oder geben einem einen Psychologen an die Hand. Weil es kann ja sein, schon mal allein aus Geldsorgen rutscht du in irgendwelche Probleme rein. Ja, bist mit dem Kopf zwar mit dem physischen Kopf zwar irgendwo im Luftfahrzeug, aber gedanklich leider genau bei deinen Problemen, die du irgendwie zu Hause hast, weil irgendwie alles gerade mal die Mahnungen einlaufen und vielleicht hast du auch irgendwas Schlimmes in der Rettungsfliegerei gesehen oder erlebt oder es gibt so viele Situationen im Leben, wo jeder mal in Schieflage geraten kann und da soll er sich einfach Hilfe holen und das ist überhaupt nichts Schlimmes. Das fängt ja schon bei einer Paartherapie an. Auch kein Problem, ja. So, also warum soll man nicht alleine irgendwo hingehen? Und einfach sagen, hey, ich muss mal mit jemandem drüber reden, vielleicht hat der einen Tipp für mich, auf die Dauer das irgendwie wieder in den Griff zu kriegen.
Ja, und es ist per se kein Ausschlusskriterium, Medical zu bekommen. Ja. Weil die Ärzte natürlich auch sagen, naja, wenn derjenige schon so weit ist, dass er sich öffnet und darüber redet, dass er da nicht mehr ganz so fit ist und Wege sucht, um das wieder in die richtigen Bahnen zu leiten, warum sollte ich ihm denn noch oder ihr dann noch weiter jetzt Probleme bringen, indem das Medical entzogen wird. Also es heißt nicht, nur weil man vielleicht gerade nicht ganz auf der Höhe ist und vielleicht in psychologischer Betreuung ist, dass man dann das Medical verliert. Also da ist genau wieder das Gleiche wie vorher. Ich sollte immer ein gutes Verhältnis zu meinem Fliegerarzt haben, mit dem über alles sprechen und dann wird das auch schon alles wieder gut.
Das hast du gut gesagt, das stimmt, da hast du vollkommen recht, ja. Tim, zum Abschluss noch eine Frage.
Boah, sind wir schon wieder durch?
Nein, noch nicht ganz. Wir haben noch 2-3 Minuten, aber ich habe gedacht, da machen wir noch ein kleines Thema. Das war nämlich auch eine Frage, die uns gestellt wurde. Und zwar, fliegst du lieber in Flipflops oder in Fliegerstiefeln?
Super, die Frage habe ich auch gesehen. Die fand ich auch gut. Lieber auf jeden Fall in Flipflops. Habe ich aber tatsächlich noch nie gemacht und wird wahrscheinlich auch niemals passieren. Ist, glaube ich, aus Sicherheitsgründen nicht so optimal.
Das stelle ich mir auch sehr spektakulär vor, wenn der Polizist in Flipflops aus dem Hubschrauber absteigt.
Ja, ich habe ja zumindest mal vorgeschlagen bei uns, dass wir haben ja immer diese Overalls an, dass wir im Hochsommer vielleicht Shorties kriegen. Ist leider abgeschmettert worden, also weiter schwitzen im Sommer. Ja, also ich finde halt Fliegerstiefel im Sommer ist auch immer ein schwieriges Thema. Ich würde mir zumindest so Sommerschuhe wünschen, die dann halt nicht irgendwie noch halb den Knöchel, halb das Schienbein hochgehen, sondern die vielleicht ein bisschen atmungsaktiver sind und sowas. Das ist halt auch immer ein Problem, ne? Du weißt es ja auch, in der Rettungsfliegerei müssen wir Sicherheitsschuhe tragen, die gibt's halt auch nicht in Sommerversion. Von daher ist es manchmal ein bisschen ärgerlich und der Käsefuß lässt manchmal grüßen im Sommer, aber safety first, also da muss man durch.
Das stimmt, das ist richtig. Wobei ich ja wenigstens einen Zweiteiler anhabe, also Poloshirt und die Hose. Du ja in der Fliegerkombi, das ist schon fies, das ist schon, aber gut. Ich finde einfach, also Flipflops trage ich auch nicht im Hubschrauber, habe ich auch noch nicht gemacht. Ich bin auch noch nie barfuß geflogen, sieht man gerne an den Malediven übrigens mal, wenn ihr da mal mit dem Wasserflugzeug fliegt. Der ein oder andere Pilot, der ist da immer barfuß unterwegs. Aber ich finde, dass du mit einer dünnen Sohle viel mehr Gefühl hast irgendwie auf den Pedalen als mit der dicken. Ich habe mich zwar jetzt an die dicken gewöhnt in den Sicherheitsschuhen, aber wenn ich in den Simulator gehe und dann Turnschuhe trage oder auch wenn ich die Robinson 44 fliege oder so mit Turnschuhen, ich habe einfach viel mehr Gefühl, als wenn da so eine dicke Sohle dazwischen ist. Das ist, ja.
Ja.
Ist einfach so, ja.
Ja. Was ich auch noch gesehen habe, es haben Leute gefragt, so im Hinblick auf Polizei, was ich eigentlich so posten darf aus dem alltäglichen Polizeiflugdienst, was wir für Möglichkeiten haben, Leute zu finden, wurde gefragt. Und da muss ich ganz klar sagen, da darf ich relativ wenig drüber erzählen, weil wenn ich euch jetzt erzähle, wie wir Leute finden können, dann ist das vielleicht bei vermissten Fällen ganz interessant, aber wir suchen ja auch schon mal Personen, die überhaupt nicht gefunden werden wollen, ganz im Gegenteil, und die auch nichts Gutes im Schilde führen Und die sollten halt möglichst wenig darüber wissen, wie wir das machen, tun und was wir für Möglichkeiten haben. Von daher no Kommentar von meiner Seite, leider. Aber da habt ihr hoffentlich Verständnis für, dass ich dazu nichts sagen kann. Und aus dem Polizeialltag poste ich ja meistens auch, wer meinen Kanal kennt und mir folgt, nur schöne Bilder vom Fliegen und nicht aus Einsätzen. Weil erstens ist da keine Zeit zu und zweitens haben wir Datenschutzrichtlinien und natürlich auch von der Strafverfolgungsbehörde, Strafprozessordnung Vorgaben, wo wir da nichts zu machen dürfen. Von daher, es gibt manchmal schöne Videos und Fotos, aber es wird nichts zu Polizeieinsätzen von mir geben.
Tja, aber ihr macht einen guten Job, Tim. Also von daher, das ist auch viel wichtiger.
Wir versuchen's.
Super. Ja, dann sind wir schon wieder durch. Menschenskinder, die Zeit verfliegt so schnell. Genau, richtig.
Aber, ja. Das darf ich nicht vergessen. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Du hast den Aufruf gemacht, meldet euch bei uns, wenn ihr vielleicht durch unseren Podcast zur Fliegerei gekommen seid.
Richtig.
Und vielen Dank an Jesse, an Tom und an Manuel. Die haben uns nämlich angeschrieben und gesagt, dass unser Podcast mindestens einen großen Anteil daran hatte, dass die die Hubschrauberfliegerei angefangen haben. Und das freut uns sehr.
Das stimmt, da hast du recht. Ja, vielen Dank, also dass ihr euch auch bei uns gemeldet habt. Dann wünschen wir euch einen tollen Start in euren Donnerstag. Passt auf euch auf. Ich hoffe, ihr werdet nicht von Tim gesucht, weil der ist gut im Finden. Dabei darf ich sagen, wie? Passt auf euch auf. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke dir auch, Tim, für deine Zeit.
Ja, danke dir, Andreas. Da draußen auch danke, dass ihr uns wieder gehört habt und habt einen schönen Donnerstag.
Ebenso. Bis dann. Ciao.
Tschüss.